Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Massimo Majo.
Hallo und herzlich willkommen. Auch vom meistgeschauten TikToker der Welt.
Ciao a tutti, comunque. Sono Cabi. Però io mi chiamo Caban, però abbrevio il mio nome in Cabi.
Das ist einer der seltenen Momente, wo man mal seine Stimme hört. Er macht nämlich eigentlich nur stumme Videos. Das ist Kabi Lame, Italiener, ursprünglich aus Senegal, seit einiger Zeit eben der meistgefollowte TikToker weltweit. Und gerade wird Kabi Lame noch bekannter, unfreiwillig, denn er wurde in den USA festgenommen und ausgewiesen wegen der verschärften Migrationspolitik von Donald Trump. Was genau Kabi Lame in den USA erlebt hat, wie seine Fans darauf reagieren, das besprechen wir gleich hier im Kompressor. Kabi Lame ist der erfolgreichste, meistgefollowte TikToker und er wurde letzte Woche festgenommen in den USA, weil seine elektronische Einreisegenehmigung abgelaufen war. Er musste die USA jetzt verlassen und es ist nicht nur so ein bürokratischer Fall, sondern vor seiner Festnahme, da haben rechte Influencer in den USA Lame als Linksextremisten bezeichnet und als illegalen Ausländer. Lame ist Italiener, kommt ursprünglich aus dem Senegal, er ist TikTok-Star und er ist einer der prominentesten Persönlichkeiten, die im Zuge von Donald Trumps verschärften Maßnahmen gegen Einwanderung jetzt ins Visier geraten sind. Und wer Kabi Lame genau ist, was diesen Fall so politisch macht, das bespreche ich jetzt mit der Kulturwissenschaftlerin und Podcasterin Vera Glocke. Vera, nochmal für alle, wer ist Kabi Lame genau, was macht er?
Ja, Kabi Lame ist gerade der weltweit erfolgreichste TikTok-Star. Er hat über 162 Millionen FollowerInnen bei TikTok, insgesamt 2,5 Milliarden Likes. Und er hat mit TikTok angefangen während Corona, da ist er gekündigt worden von seinem damaligen Job. Und dann hat er eben angefangen, Comedy-Videos aufzunehmen und ist damit relativ schnell sehr erfolgreich geworden. Darüber hinaus muss man sagen, ist er aber mittlerweile auch ein Star. 2023 zum Beispiel saß er in der Jury dieser italienischen Talentshow Italia's Got Talent. Und in diesem Jahr ist er mir zum Beispiel auch aufgefallen als Gast bei der Met Gala, wo er zu dem Thema Superfine, Tailoring, Black Style über den roten Teppich gegangen ist. Er hatte so einen sehr imposanten Anzug von Hugo Boss an, mit dem er auch einen mehrjährigen Werbedeal hat. Das heißt, er ist in den USA auch abseits von TikTok mittlerweile ein Star geworden.
Aber die allermeisten kennen ihn eben von TikTok. Kannst du dazu nochmal was sagen? Was macht sein TikTok-Kanal aus? Was macht er da genau für Videos?
Also er macht da kurze Comedy-Videos, die sind immer verhashtaggt mit zwei Hashtags. Der eine ist Hashtag Comedy und der andere ist Hashtag Learn from KB. Und er arbeitet da mit sogenannten Stitches. Das heißt, er greift auf ein Video eines anderen Content-Creators zurück, nimmt das als Ausgangspunkt, um dann darauf einzugehen. Und berühmt geworden ist er mit den Lifehacks, das ist mittlerweile legendär. Da geht es darum, dass Menschen im Internet eben sowas wie Tricks im Alltag zeigen und die entlarvt er eben, indem er sie nachmacht. Also zum Beispiel habe ich gerade noch mal ein Video gesehen, wo eine Frau zeigt, wie sie ihr Handy in verschiedene Plastikhüllen packt, um dann am Strand diese Tüte im Sand und unter ihrem Badehandtuch zu verbuddeln. Und das sind so die Sachen, die er so entlarvt und wo er mit so einem sehr universellen Humor arbeitet, muss man sagen. Oft einfach nur mimisch, er benutzt überhaupt keine Sprache. Und deswegen ist das vielleicht so auch erfolgreich, weil es so auf so ganz wenig Mimisches zurückzuführen ist. Und dieser Content wird darin auch sehr easy produziert, was Erfrischendes hat, vor allem bei der Art der Reichweite, die er hat. Es sieht nicht unbedingt nach High-Value-Produktion aus und darin wirkt das so authentisch und relatable. Und man muss auch sagen, die Videos, die er macht, sind jetzt erstmal überhaupt nicht explizit politisch, was jetzt nochmal interessanter ist mit Blick auf den Diskurs, der im Moment geführt wird.
Genau, das ist eben interessant, weil er ja von rechten Influencern in den USA als Linksextremist bezeichnet worden ist. Vielleicht nochmal jetzt zu diesen letzten Tagen in den USA. Was genau hat Kabi Lame da erlebt? Was ist da passiert?
Ja, er wurde am 6. Juni von der US-Einwanderungsbehörde in Las Vegas am Flughafen festgenommen, weil sein Esther eben diese elektronische Einreisegenehmigung abgelaufen war. Und Lame war am 30. April in die USA eingereist, unter anderem zum Beispiel, um bei der Met Gala teilzunehmen und ist dann länger geblieben. Also so heißt es in einer Mitteilung vom ICE. Und dann ist dem TikTok-Star angeboten worden, die USA freiwillig ohne Ausweisungsbescheid zu verlassen, was er dann auch getan hat. Und das ist so eine freiwillige Ausreise, die im Moment angeboten wird, um eine Abschiebungsanordnung in der Einwanderungsakte zu vermeiden. Ansonsten könnte die Person zum Beispiel bis zu 10 Jahre lang nicht in die USA zurückkehren. Das heißt, das ist jetzt einer dieser Fälle, die von der US-Regierung und seit dem Amtsantritt von Trump vermehrt aufgetreten sind, eben Menschen auszuweisen. Fragen hat sich bislang nicht zu dem Vorfall geäußert in den digitalen Medien.
Also diese Vorwürfe, dass er linksextremistisch sei, das lässt sich jetzt eigentlich nicht belegen. Und trotzdem ist es natürlich ein sehr politischer Fall. Was erzählt uns dieser Fall, was jetzt die Politik, Migrationspolitik in den USA angeht?
Ja, da sehen wir jetzt natürlich eine prominente Person, die Trumps aggressive Politik gerade zu spüren bekommt und weshalb das große Sichtbarkeit bekommt. Unter anderem ist es auch sehr politisch, weil Boo Luden, das ist ein 18-jähriger Trump-Supporter, der auch mit Barron Trump befreundet ist, also dem Sohn von Trump, und der sich selber auf seiner Website als Pro-Trump-Influencer beschreibt. Und der sagt oder beansprucht für sich auch sehr stolz, dass er herausgefunden habe, dass es sich um eine Person handelt, die sich illegal in den USA aufhalte. Und er schreibt, Zitat, I personally took action to have him deported, Zitat Ende. Und er bezeichnet Lamé eben auch als illegalen Ausländer. Und was wir hier sehen können, ist eigentlich, dass Lamé, weil er schwarz ist, zu einer Zielscheibe für Rassismus wird und auch, ja, wie er genutzt wird, um das Bild von illegaler Einwanderung zu schaffen oder zu reproduzieren, eben auch ein Bild von Personen, die zum Beispiel illegal einwandern und nicht weiß sind. Und darin ist das eben eine rassistische und rechte Strategie.
Und was wir aber auch sehen, ist ja, dass da jemand betroffen ist, der eben weltweit Millionen, hunderte Millionen Fans hat und Follower hat. Gibt es da Reaktionen in den sozialen Medien auf diese Festnahme, auf diese Ausweisung?
Ja, was ich gerade gesehen habe bei TikTok und Instagram, ist schon, dass Fans viel in seinen, also unter seinen Videos kommentieren und da ihre Unterstützung und ihren Support ausdrücken. Und jetzt muss man ja auch sagen, dass Lamé noch eine sehr privilegierte Person ist, insofern als dass er über finanzielles Kapital verfügt. Also das Wirtschaftsmagazin Forbes hat zum Beispiel kommuniziert, dass Lamé im Jahr um die 16 Millionen Dollar verdient. Das heißt, er kann sich da relativ frei fortbewegen. Aber es trifft ja auch eine Mehrzahl von anderen Personen, die über weniger finanzielles Kapital verfügen und die aktuell aufgrund dieser aggressiven Antimigrationspolitik von Trump sehr zu leiden haben.
Der meistgefollowte TikToker weltweit wurde in den USA festgenommen und ausgewiesen wegen abgelaufenem Visum und eben auch, weil er als Linksextremist und als illegaler Ausländer gelabelt worden ist. Vielen Dank fürs Rekonstruieren und fürs Einordnen, Vera Glocke hier bei uns.
Dankeschön.
KI in der Kunst muss nicht immer super technisch sein. Die Künstlerin Charlie Stein, die setzt sich sehr viel auseinander mit KI, mit Technologie, arbeitet auch mit KI, aber es entstehen bei ihr vor allem Malereien. Nichts Technisches, Virtuelles, Digitales. In Schorndorf bei Stuttgart, da ist gerade eine neue Ausstellung von Charlie Stein zu sehen mit aktuellen Werken. Zum Beispiel ein Bild von zwei aufgeblasenen Schlafsäcken, die sich wie Menschen umarmen, sind prall gefüllt, glatt, glänzend, sehen so ein bisschen aus wie zwei weiche Roboter, hat was sehr Stilisiertes und doch eben ja sehr Menschliches, Verletzliches, Intimes. Und genau dieses Zusammenspiel, das ist so ein zentrales Merkmal von Charlie Stein oder wie es im Text zu dieser Ausstellung heißt, Technologie ist längst Teil unserer emotionalen Wirklichkeit geworden. Und diese Ausstellung fragt eben, wie das aussieht. Und darüber spreche ich jetzt mit der Künstlerin, mit Charlie Stein. Herzlich willkommen.
Hallo, danke für die Einladung.
Fangen wir mal mit diesem Bild an, diese zwei Schlafsackfiguren, die sind eben glatt glänzend, so ein bisschen was Avatarhaftes, Roboterhaftes und auch was Menschliches. Was erzählt dieses Bild für Sie?
Ja, eigentlich versucht das so zwei Gegensatzpunkte zu halten zur gleichen Zeit. Also es geht zum einen um Liebe, es geht um ein Gefühl von Verbundenheit, um Berührung. Berührung ist ja auch so ein Thema, was wir also mit dem Smartphone jeden Tag erleben. Wir streicheln das ja fast, also ganz zärtlich gehen wir mit dem um. Erhalten auch Liebesbotschaften über unser Telefon natürlich. Also da entstehen auch in dieser Technik, die ist ja nicht losgelöst von uns, sondern das ist ja was wir fast schon am Herzen tragen, also eher in der Hosentasche, aber
ja, auch sehr intim.
Genau, und gleichzeitig hat das aber auch was sehr Isoliertes. Also gerade die Verpackung, die man da sieht, also Also es ist so ein Zustand von Ersticken oder von Eingeschlossensein, vielleicht auch eine Schutzhülle auf der anderen Seite. Und das Schöne bei der Malerei ist eben, dass ich in so einem Bild, das bezieht sich tatsächlich auch ein bisschen auf ein surrealistisches Gemälde von Magritte, wo es eben so einen Kuss zwischen zwei Menschen gibt, die mit Tüchern verhüllt sind. Mhm. Und ich wollte eine Version machen, die in unsere Zeit reinpasst und zu diesen Themen eben spricht, die mich auch sehr faszinieren. Mhm. Aber das Schöne an der Malerei ist eben, dass ich sehr viel Bedeutung zu erstmal gegensätzlich wirkenden visuellen Codes geben kann.
Sie arbeiten ja, glaube ich, auch mit KI, auch in Ihrer Malerei, wenn ich das richtig gelesen habe. Wie sieht das aus? Also wie arbeiten Sie mit KI? Oder hat bei diesem Bild zum Beispiel KI eine Rolle gespielt?
Ja, also es ist so, dass ich auf ein sehr großes Bildarchiv zurückgreife und ich bin auch tatsächlich sehr nerdy, auch mit Zugriff auf die Uni-Bibliothek. Also ich habe ein Bildarchiv, das ist extrem viel aus alten Büchern, aus Comics, aus Magazinen, die ich ausgeschnitten habe. Und gleichzeitig hat das aber dann auch mit dem Aufkommen des Internets, also so vor 10, 15 Jahren, als ich sehr viel damit gearbeitet habe, habe ich dann auch noch so ein Internetarchiv. Und jetzt fange ich eben auch an, diese Bilder dann wieder mit KI zu verändern. Also das heißt, ich arbeite dann mit Midjourney und sage, können wir jetzt uns mal hier dieses, also es könnte dann ein Screenshot von dem Buch, was ich verwendet habe, sein, können wir hier mal gucken, dass wir es so und so verändern. Mhm. Und das ist natürlich total spannend. Also teilweise kommen natürlich auch Sachen raus, mit denen man überhaupt nichts anfangen kann. Aber für mich ist immer, also auch die Generation, die ich bin, es geht eigentlich immer um Kuratieren von Bildern und Hinterfragen von Sehgewohnheiten. Mhm. Das heißt, also meine Generation von KünstlerInnen geht eigentlich immer mit dieser Bilderflut um. Mhm. Deswegen ist das total sinnvoll. Also Albrecht Dürer zum Beispiel hat ja auch mit den neuesten Technologien für seine Zeit, für die Renaissance gearbeitet. Mhm. Und ich finde, als Künstler hat man eben die Aufgabe, auch dahin zu gehen, wo vielleicht auch so Unsicherheiten sind. Und man muss ja nicht unbedingt mit allem unbefangen sein, aber dass man wenigstens sagt, ich möchte begreifen, was die Technologie ist, die zu meiner Zeit existiert.
Ja. Und interessant ist, dass Sie dann quasi die KI mit Ihren eigenen Bildern füttern. Also wenn ich Sie richtig verstehe, dann kreieren Sie was analog mit Stift, Pinsel, wie auch immer und lassen dann die KI drüber gehen, ja?
Ja, und das hört ja da nicht auf. Also dann kommt ja ein Bild raus und dann kann das sein, dass das wieder in ein Aquarell verarbeitet wird. Dann gefallen mir da wieder Teile, dann nehme ich die wieder da raus und fügt die so zurück in das System ein. Ich glaube, es muss halt auch irgendwie, also muss aktiv damit umgehen. Ich möchte halt nie so enden wie Bill Gates, der irgendwie gesagt hat, als das Internet kam, this is just a passing fad. Also das ist so eine vorübergehende Spielerei, auf die wir nicht achten müssen. Mhm. Und deswegen schaue ich mir halt schon immer, wenn irgendwie ein Trendthema kommt, was mir so ein bisschen abwertend sagt, schaue ich, ist es interessant für uns als Menschheit? Das ist so ein bisschen meine Aufgabe.
Ja, große Fragen, an denen Sie dann dran sind sozusagen. Und große Fragen, die ja auch in der Aufstellung dann auftauchen. Also in dem Text der Aufstellung, da heißt es ja, dass diese Technologien und KI Teil unserer emotionalen Wirklichkeit geworden sind. Mhm. Schreiben, wir erinnern durch Maschinen, wir begehren durch Maschinen. Mhm. Was bedeutet das für Sie oder für uns jetzt?
Also ich glaube, es bedeutet einfach auch, dass man reflektiert, wie man mit Technologie umght, weil ich glaube schon, dass die Technologie ist schon immer sehr, die ist sehr quantifizierbar. Also die ist auf verschiedenen Parametern aufgebaut, die messbar sind. Was aber dann dazu führt, dass wir alles im Zeichen des Kapitalismus anschauen und Sachen konsumieren. Das heißt, wir fangen zum Beispiel auch an, Beziehungen zu konsumieren. Und wir fangen an, zum Beispiel Chatverläufe zu analysieren. Und dadurch sind wir eigentlich nicht mehr präsent in romantischen Beziehungen, sondern wir fangen an, das zu bemessen nach Kriterien, die wir dann mit anderen Menschen oder eben auch mit der KI als normal bezeichnen. Und dann kommen wir in so ein Diagnostizieren. Und das ist der Tod eigentlich für jede gesunde Beziehung. Könnte ich jetzt noch wirklich stundenlang weiter drüber reden.
Ja, aber man merkt, man fühlt sofort, was Sie meinen und worum es da geht. Und wenn man das nochmal auf Ihre Kunst bezieht, das ist ja spannend, das alles zu hören als quasi Hinterbau, Hinterland, Gedanken in Ihrer Kunst. Wie kommt es da zusammen? Also wir haben über diese zwei Schlafsäcke gesprochen, aber es gibt natürlich ganz viele andere Bilder, Skulpturen, viele glatte Oberflächen, habe ich das Gefühl, viel Latex, viele Figuren, die ja eben sowas Roboterhaftes, Maschinenhaftes und eben was Menschliches haben. Wie verarbeiten Sie diese Gedanken zu KI und Technologie?
Also der Prozess der Malerei ist ja ein wahnsinnig physischer Prozess und der ist ja auch total altertümlich. Also ich kann mich natürlich mit was beschäftigen, was mich total fasziniert, eben Technologie und wohin wir gehen. Und gleichzeitig gehe ich dann aber einen Schritt zurück und beschäftige mich über Stunden, Tage, Wochen mit einer Arbeit, die das alles verhandelt. Das heißt, diese ganzen Gedanken, die wir jetzt hier kurz anreißen, die tauchen dann in mir auf. Und das hat was Meditatives eigentlich. Das hat was sehr Ganzheitliches. Und es ist fast ein bisschen, als würde man sich diese Gedanken zur Technologie einverleiben, während man langsam sich damit beschäftigt. Auch auf ein bisschen eine unintellektuelle Weise, weil es ja doch sehr physisch und sehr körperlich ist.
Und ist das auch, was Sie bei den Rezipientinnen und Rezipienten hervorrufen wollen? So was Physisches oder was würden Sie sich wünschen? Was nehmen die Menschen mit aus Ihrer Ausstellung?
Ich glaube aber schon, dass man Objekte aufladen kann mit einer Haltung, mit einem Gefühl, mit der Zeit, die man rein investiert hat. Man sieht das ja manchmal, wenn man irgendwie einen tollen japanischen Pinsel in der Hand hat, wo man weiß, da hat jetzt jemand irgendwie ein Jahr lang dran gearbeitet oder so. Oder auch im Museum bei Gegenständen. Man spürt ja schon auch, also ich bin jemand, der tatsächlich an die Aura von Werken mittlerweile wieder total glaubt. Weil ich glaube, man spürt einfach, ob die Person das ernst gemeint hat oder nicht. Und man kann das manchmal nicht einfach nur an einem Foto festmachen. Also wenn man dem Werk gegenübersteht, dann weiß man, okay, hier ist irgendwas passiert. Und ich glaube einfach, dass wir Menschen da eine Verbindung haben, die das tatsächlich erspüren können, ohne dass wir das intellektuell wirklich beschreiben können.
Das ist natürlich auch im Kontext von KI total spannend. Also kann KI sowas herstellen wie eine Aura oder sowas? Oder ist die dadurch in Gefahr? Oder kann man sie nutzen, um vielleicht besonders starke Aura herzustellen? Wie sehen Sie das?
Ich glaube tatsächlich, dass das... dass wir uns gar nicht so sehr fürchten müssen vor KI. Weil wenn wir zum Beispiel an Sportveranstaltungen denken, dann interessiert es uns doch auch nicht, ob irgendwie eine Rakete schneller ist als Usain Bolt, sondern wir wollen ja sehen, wie Menschen gegeneinander antreten. Und warum wollen wir das sehen? Weil wir Menschen eine begrenzte Lebensspanne haben. Das heißt, für uns steht was auf dem Spiel. Mit jeder Arbeit, mit jedem Bild, für das ich mich entscheide, entscheide ich mich gegen was anderes. Entscheide ich mich vielleicht gegen eine andere Arbeit, entscheide ich mich vielleicht dagegen, eine Freundin zu treffen oder so. Aber ich gebe die 70, 80, 90 Jahre, die ich habe, gebe ich her, weil ich an diese eine Sache glaube. Und die wird dann rezipiert von anderen Menschen. Und wir können, also klar, viele Menschen mögen Katzen, Hunde, aber am Ende vom Tag, glaube ich, sind Menschen wahnsinnig fasziniert von anderen Menschen. Und da können wir uns irgendwie eine schnelle Rakete angucken oder eine AI. Aber was uns berühren wird, ist immer die menschliche Leistung, weil wir uns mit der verbinden. Also wir verbinden uns mit anderen Menschen und sagen, wow, das ist aber eine besondere Persönlichkeit, die das hier vorgebracht hat.
Nur, dass wir eben im Falle von KI vielleicht gar nicht mehr immer unterscheiden können. Ist es jetzt eine Rakete oder ist es ein Mensch? Ist es jetzt Usain Bolt oder eine Rakete? Wir wissen es ja eigentlich gar nicht so genau. Da wird das Menschliche schon so ein bisschen herausgefordert, oder?
Also ich glaube, dass wir einfach, also das Storytelling tatsächlich nach wie vor sehr wichtig bleiben wird. Also erst, wir müssen ja wahnsinnig viel Empathie für den Algorithmus aufbringen, um uns genauso berührt zu fühlen von der Geschichte der Entstehung von der Arbeit, wie das jetzt bei einem Menschen der Fall ist. Und klar kann das schon sein, dass wir ausgetrickst werden, aber ich meine, wir sind auch im Kalten Krieg ausgetrickst worden von Fotomontagen. Und das hat ja unsere Menschlichkeit jetzt hoffentlich auch nicht massiv zerstört.
Die Perspektive auf Technologie und KI von der Künstlerin Charlie Stein. Ihre neue Ausstellung heißt Paraworlds und ist zu sehen in der Galerie für Kunst in Schorndorf bei Stuttgart. Läuft dann noch bis zum 27. Juli. Und mehr zu den Gedanken zu Technologie und KI und dem theoretischen Fundament von Charlie Stein, das hören Sie in unserer Sendung Essay und Diskurs am Sonntag. Dort dann eben mit einem Essay von Charlie Stein, auch zu finden natürlich in unserer Deutschlandfunk-App. Und ich sage ganz herzlichen Dank für diesen Besuch, Charlie Stein.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute von Katharina Parsons.
Seine Songs prägen das Bild von Kalifornien bis heute. Jetzt ist Brian Wilson, einer der Gründer und Mastermind der Surfband Beach Boys, im Alter von 82 Jahren gestorben. Die Beach Boys wurden in den 60er Jahren mit Gute-Laune-Hits wie Good Vibrations, Surfin' USA und I Get Around weltberühmt. Ihr Album Pet Sounds von 1966 gehört nach Auffassung vieler Kritiker zu den wichtigsten Platten der Popgeschichte. Zwischen 1962 und 1966 komponierte, arrangierte und sang Brian Wilson mehr als 200 Songs und machte die Beach Boys zur Band mit den meisten Plattenverkäufen der Welt. In den 90er Jahren veröffentlichte er einige Soloalben, konnte aber nicht mehr an den Erfolg anknüpfen, sagte Deutschlandfunk Kulturmusikexperte Uwe Wohlmacher.
Diese Platten erreichten nie wieder das Niveau und es bleibt natürlich im Grunde das, was er in den späten 60er Jahren geschaffen hat. Es war so gut, dass man das selber gar nicht mehr erreichen konnte. Ich glaube, daran hatte er auch große Probleme, dass er sein eigenes Werk von damals gar nicht mehr übertreffen konnte. Weil Good Vibrations und God Only Knows und das ganze Pet Sounds Album zu übertreffen ging gar nicht mehr.
Der Musikkritiker Uwe Wohlmacher. Um beschädigte Gemälde zu restaurieren, bedarf es normalerweise eines längeren Prozesses und einer Menge Handarbeit. Ein kunstbegeisterter Ingenieur des US-amerikanischen Massachusetts Institute of Technology hat nun eine Technik entwickelt, mit der sich der Restaurationsprozess enorm beschleunigen lassen soll. Im Fachmagazin Nature beschreibt der Forscher einen ersten gelungenen Versuch mit einem Bild aus dem 15. Jahrhundert, das er in wenigen Stunden restaurieren konnte, statt der sonst üblichen Monate. Dabei erteilt ein Programm, das mit Photoshop und KI arbeitet, erstellt eine Maske, die aus zwei Laminatschichten besteht, die an den zu restaurierenden Stellen mit Farbpigmenten bedruckt werden. Dieser Überzug wird dann auf das Originalbild gelegt und mit einem Spray fixiert. Das geht nicht nur schneller, sondern kann auch rückgängig gemacht werden. Da aber noch unklar ist, welchen Schaden das Original unter der Maske möglicherweise langfristig nimmt, muss die Methode noch genauer untersucht werden, bevor sie angewendet werden kann. 2020 beauftragte das New Yorker Museum of Modern Art die Leipziger Comiczeichnerin Anna Haifisch, ihre Visionen von Kunst und Kultur für die Serie Drawn to MoMA zu zeichnen. Nun erhält die Illustratorin den diesjährigen Gutenberg-Preis der Stadt Leipzig. Die 36-Jährige sei ein Star der deutschen alternativen Comic-Szene, erklärte die Leipziger Stadtverwaltung. Haifisch verwebe melancholische und humorvolle Elemente und greife sowohl gesellschaftliche Themen als auch Szenen aus dem Lebensalltag auf. Ihre bekannteste Figur, The Artist, reflektiert auf ironische Weise die Herausforderungen des Künstlerdaseins. Der mit 10.000 Euro dotierte Gutenberg-Preis geht seit 1959 an Persönlichkeiten und Einrichtungen, die sich um die Förderung der Buchkunst verdient gemacht haben.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Wer mit eigenen Nacktbildern Geld machen möchte, der macht das zum Beispiel auf der Plattform OnlyFans und nicht nur, um Geld zu verdienen, sondern manchmal auch, um sich zu empowern, wie diese OnlyFans-Nutzerin Kate Nash das sagt.
I've started an OnlyFans account and I'm selling pictures of my ass because A, I think that's quite funny. And, you know, I do find it empowering. I think sex work is really empowering.
Also sie hat Bilder von ihrem Hintern gepostet und sie fand es lustig und sie findet es auch empowernd, selbstbestimmt Nacktbilder und Pornoinhalte verkaufen. Das ist so die Idee hinter OnlyFans. Aber nicht nur explizite Inhalte werden da verkauft, sondern auch Stars wie Cardi B oder Lily Allen, die haben zeitweise Accounts bei OnlyFans gehabt. Seit einigen Wochen gibt es jetzt Gerüchte, dass OnlyFans verkauft werden soll und zwar für eine ziemlich hohe Summe. 8 Milliarden US-Dollar sollen da ausgegeben werden. Und was das über den Status dieser Seite sagt, darüber spreche ich jetzt mit unserem Netz- und Medienkritiker Hagen Terschüren. Hagen, fangen wir mal mit dieser Summe an, die spekuliert wird. 8 Milliarden Dollar, das ist verhältnismäßig viel, oder?
Genau, das ist eine Bewertung, die eher mit anderen Tech-Unternehmen zu vergleichen ist. Also denken wir jetzt mal weit zurück. 2012 hat Facebook für Instagram nur 1 Milliarde US-Dollar gezahlt. Wenn man sich jetzt andere große Plattformen anguckt, Snapchat zum Beispiel, die sind circa 13 Milliarden US-Dollar wert. Und da sieht man ja schon, dass OnlyFans so in diesem Bereich gehandelt wird. Und wenn man das zum Beispiel mit anderen Porno-Anbietern vergleicht, da gibt es zum Beispiel Alo, das ist das Unternehmen, das hinter fast allen großen Pornoseiten im Internet steckt. Also denk an eine Pornoseite, die gehört denen. Die wurden für 370 Millionen Euro verkauft. Das ist ja, die haben eine signifikant höhere Reichweite als OnlyFans. Aber weil die Pornobranche eben so ein schlechtes Image hat, sind die Summen, mit denen da gehandelt wird, viel kleiner. Nur OnlyFans scheint eher anders bewertet zu werden.
Das heißt, OnlyFans hat da ein anderes Image. Was ist das für ein Image? Wie ist das entstanden?
Also einmal, wenn man so wirklich auf diese Finanzseite guckt, hängt das auch mit dem Geschäftsmodell von OnlyFans zusammen, weil die laufen nicht über Werbung. Das ist ja auf Pornoseiten meistens so. Und dann ist das sehr schmuddelige Werbung, die auch nicht viel Geld bringt. OnlyFans hingegen, das ist eine Plattform, bei denen die CreatorInnen Geld für ihre Inhalte nehmen. Meistens als Abo, aber auch so Direktverkauf von Bildern, Videos, Sprachnachrichten, Kommunikation mit den Fans. Und von dem Geld behält OnlyFans dann 20%. Das ist also schon mal ein richtiges Einkommen. Das ist für die Finanzseite ganz attraktiv. Aber auch das Image nach außen hin ist ein anderes. Zum Beispiel OnlyFans ist bekannt dafür, sehr viel besser Inhalte zu moderieren, als es zum Beispiel ein Pornhub tut, was dann auch dazu führt, dass sich Leute auf der Plattform sicherer fühlen. Aber ganz wichtig ist, dass OnlyFans ein Ass im Ärmel hat. Das hat die Medienwissenschaftlerin und Autorin Lisa Andergassen mir gesagt.
Allerdings ist der Trick so ein bisschen, dass die eben auch was anderes anbieten. Und jetzt auch gerade bei diesen Verkaufsgesprächen, die jetzt eben anstehen, wird das ja auch immer wieder betont, dass OnlyFans eben nicht nur explizite Inhalte hat.
Also wenn wir jetzt zum Beispiel an dieses Beispiel vom Anfang denken, wo Kate Nash darüber gesprochen hat, dass sie Bilder von ihrem Hintern postet. Hintern sieht man jetzt auch in jedem zweiten Musikvideo. Das ist nicht mehr so wirklich explizit. Aber das geht sogar noch eine Stufe weiter. Es gibt viele Comedians, die dort exklusives Material hochladen und das dann als Alternative zu Plattformen wie Patreon benutzen zum Beispiel.
Das heißt, OnlyFans will eigentlich vor allem sagen, wir sind keine Pornoplattform.
Genau, und man muss auch sagen, das ist auf jeden Fall ein Bereich, der viel Wachstum verspricht. Wir sehen das ja im Internet allgemein, immer mehr Inhalte verschwinden hinter Bezahlschranken. Und OnlyFans verspricht sich eben auch, ein Stück von diesem Kuchen zu haben, von Leuten, die Inhalte wirklich aktiv verkaufen wollen. Man muss aber auf der anderen Seite auch sagen, die aktuellen Schätzungen sagen, 70-80% der Inhalte, die auf OnlyFans kursieren, das sind ganz klar pornografische Inhalte.
Das ist ja schon eine ziemlich besondere Mischung, die es nicht so oft gibt. Also Plattformen, wo pornografische Inhalte zusammenkommen mit anderen popkulturellen Inhalten, Comedy-Videos oder so. Kann man sich dann fragen, was das für beide Bereiche bedeutet? Was macht das denn mit beiden Bereichen?
Es kommt so ein bisschen drauf an, wen man fragt. Also es gibt natürlich eine eher konservative Sichtweise, wo dann die Kritik der Pornografisierung der Gesellschaft herrscht. Aber ehrlich gesagt, so, das kennt man auch schon ganz lange. Also wenn wir in die 90er Jahre zurückdenken, da hat Madonna ja so ein Buch rausgebracht namens Sex, wo schon explizite Bilder drin waren. Die Kritik ist eigentlich die gleiche wie damals. Darum würde ich mir die andere Seite angucken und die sagt, dass die Existenz von sowas wie OnlyFans schon prinzipiell eher gut ist, weil das ermöglicht es, SexworkerInnen eben ihre Inhalte zu verkaufen und eigene Preise zu setzen, ohne dass sie über schmierige Unternehmen gehen müssen, so Mittelsmänner, Pornostudios, die sie dann bestimmte Sachen aufzwingen, die man machen muss, die sie vielleicht gar nicht wollen. Und man muss so halt auch nicht lernen, wie man eine eigene Webseite baut, selber Zahlungsdienstleister integriert. Das macht OnlyFans dann für einen. Und das Ergebnis heißt, man hat mehr Kontrolle über das, was man selber machen will und wird hoffentlich seltener ausgebeutet, auch wenn das natürlich auch auf OnlyFans vorkommt. Aber es scheint eher seltener zu sein als in anderen Teilen der Pornobranche. Gleichzeitig hat die Medienwissenschaftlerin Andergassen auch betont,
wogegen ich mich immer verwehre, ist, dass OnlyFans selber in irgendeiner Form feministisch ist. Weil die verdienen ja auch Geld daran. Ne? Und das ist der einzige Grund, warum die sozusagen diese Strukturen bereitstellen.
Also es kann ein Werkzeug sein der Selbstermächtigung, aber man muss jetzt auch nicht so tun, als wäre OnlyFans an sich das gutes Unternehmen, das da sehr viel dafür tut, dass man freier wird.
Und wenn da verschiedene Inhalte zusammenkommen, dann führt das wahrscheinlich auch dazu, dass Pornografie normaler wird, dass es weniger tabuisiert wird, wo man dann vielleicht auch sich fragen kann, ist das dann auch gut, weil es natürlich auch viel Pornografie gibt, die nicht gerade unbedenklich ist.
Genau, das ist so eine Unterhaltung zu dem Thema Entstigmatisierung und ich glaube, da muss man das trennen. Es gibt ja einmal die Pornobranche, wo tatsächlich sehr viel schmierige Dinge passieren, wo Leute ausgebeutet werden und die sollte man jetzt nicht unbedingt entstigmatisieren, aber dann gibt es ja auch noch die Stigmatisierung von Personen, die da Sachen drehen, die Bilder von sich hochladen und die haben ja gesellschaftlich doch, die verlieren dann an Ansehen und so weiter und da ist die Frage dann, ob OnlyFans vielleicht da helfen kann, um das zu enttabuisieren. Da wird auch Das könnte auch passieren, da wird offener drüber geredet mittlerweile, aber gleichzeitig gibt es auch da immer noch Geschichten von jungen Frauen, die mit OnlyFans anfangen wollten, dann herausgefunden haben, es ist doch nicht so leicht, da Geld zu verdienen, dann doch ins normale Berufsleben gehen wollten und dann haben die ihre Jobs verloren, weil die Chefs das rausgefunden haben. Also es ist jetzt nicht so, dass dieses ganze Stigma von, du hast dich nackt im Internet gezeigt, dass das keine Konsequenzen hätte. So an dem Punkt sind wir nicht und das ist auch unklar, ob OnlyFans dabei wirklich hilft. Und ich finde, das ist auch so eine Gefahr, die da gerade herrscht. Also auf TikTok sieht man zum Beispiel häufig Erfolgsstories von Frauen, die darüber berichten, dass sie es geschafft haben, sehr viel Geld auf der Plattform zu verdienen. Und für die funktioniert das super. Und das ist auf der einen Seite schön, dass das für die geht. Und das ist auch offensichtlich gut für die klappt, dass sie da offen drüber reden können, auch auf Plattformen wie TikTok. Aber wenn sich jetzt gerade junge Menschen davon angesprochen fühlen, dann kann das natürlich auch ein falsches Bild vermitteln und die unterschätzen dann, welche Konsequenzen das hat, gerade wenn sie keinen Erfolg haben und doch ins normale Berufsleben und die normale Gesellschaft einsteigen wollen. Also da ist dann doch noch viel Arbeit.
Hagen der Schüren über die Plattform OnlyFans, wo pornografische Inhalte auf nicht pornografische Inhalte treffen und zwar ziemlich erfolgreich, denn OnlyFans soll verkauft werden für ziemlich viel Geld. Vielen herzlichen Dank, Hagen.
Gerne.
Professionelle Ausstellungen von ukrainischen Künstlerinnen und Künstlern, die gibt es in Deutschland gar nicht so oft zu sehen, aber in Berlin-Mitte, da gibt es eine Galerie, die regelmäßig Kunst aus der Ukraine zeigt, die Serpen-Galerie. Serpen ist ukrainisch, heißt August, passend zur Auguststraße. Und heute Abend eröffnet dort eine neue Ausstellung mit Kunst von zwei ukrainischen und zwei deutschen Künstlern. Bunt heißt diese Ausstellung, das Plakat dazu ist auch ziemlich farbenfroh. Um was für ein Bunt es da genau geht, das erzählt uns jetzt Gerd Brendel, der die Ausstellung vorab schon gesehen hat.
Alles so schön bunt hier.
Alles so schön bunt in der Serpen-Galerie in Berlins schicker Mitte. So bunt wie der Name der aktuellen Ausstellung, bunt.
Mich war das erstmal so, wow, dieser Titel provoziert mich. Ich denke da jetzt eher an so eine Kita oder sowas.
Mit gemischten Gefühlen reagierten Julio Gölle und Sebastian Bagge vom Künstlerduo 44 Flavors zuerst auf die Einladung. Ihre großformatige Landschaft aus geometrischen Formen eröffnet quasi die Ausstellung. Eine Rampe führt hinein in die Bildmitte. Ein bisschen wie die surrealistischen Pittura Metaphysica von Giorgio de Chirico, nur ohne Melancholie und ohne Metaphysik.
Alles so schön bunt hier.
Daneben hängt eine Reihe Kacheln. Mal erinnern die gemalten und geritzten Keramikquadrate an Postkartenmotive, mal an die abstrakten Farbspiele eines Paul Klee. Aber
dass bunt vielleicht auch gleich naiv ist oder bunt vielleicht einfach ist.
Das ist nicht alles in dieser Ausstellung.
Bunt hat ja hier eine Zweideutigkeit.
Denn auf der einen Seite, erklärt Oleksiy Solotar, Maler, Bildhauer und der Kurator der Ausstellung, bedeutet bunt
ein Spiel mit Farben. Aber in Ukrainisch bedeutet bunt die Möglichkeit der Veränderung. Direkt übersetzt heißt bunt so viel wie Unruhe, Aufruhr.
It means like riot.
In den farbenfrohen Werken von Sina Isapova zum Beispiel lässt sich so etwas wie Rebellion nur auf den zweiten Blick erkennen. Irritierende Details, die die Ordnung der Dinge stören. Ihre Collagen von Badezimmer-Interieurs aus buntem Tonpapier wirken auf den ersten Blick so glatt wie Reklamefotos. Aber dann erkennt man auf einem Bild die losen, abgerissenen Kabel, die aus der Steckdose ragen, und das schwarze Loch in der knallorangen Badezimmerwand.
Mir ist wichtig, dass ukrainische und deutsche Künstler zusammenarbeiten.
Betont Oleksiy Solotar. Die Serpen-Galerie ist der ideale Ort dafür. Seit 2 Jahren versucht Solotars Freundin Natalka Jakimowitsch, ukrainischen Künstlerinnen und Künstlern hier eine Heimat im Exil zu geben. In der Ukraine arbeitete Jakimowitsch als Produzentin für Fernsehen und Film, in Berlin als Journalistin. Aber die Galerie ist ihre Herzensangelegenheit.
Einige sind nach Deutschland gezogen und haben sich ein neues Leben aufgebaut. Und die ganze Zeit haben wir ein schlechtes Gewissen wegen unserer Freunde in der Ukraine und diskutieren mit uns selbst, ob es richtig war, zu gehen. Natürlich muss man über den Krieg reden, aber es gibt mehr im Leben. Und niemand, weder in der Ukraine noch im restlichen Europa, will sich die ganze Zeit Bilder vom Krieg anschauen.
Und die Künstler wollen lebendige Kunst machen, ergänzt Solotar. In den ersten Kriegsmonaten habe er nur schwarz-weiß gemalt.
Und dann hat Natalka gesagt, Schluss damit. Und ich habe wieder Farben entdeckt.
And then I start to draw, you know, like, and I go to the color. It helps me a lot.
The color therapy.
Yes, the color therapy. And so this is
als Farbtherapie. Für einige als Therapie für die Zeit nach dem Krieg, für andere als Therapie für den Alltag in den Straßen von Berlin, in diesem Irrsinn, den wir erleben.
Alles so schön bunt. Die bunten Bilder in der Serpengalerie in Berlin, vielleicht wirken sie auf den ersten Blick naiv, aber
Kinder benehmen sich in der Regel nicht nett. Wenn sie heranwachsen, sind sie alles andere als immer höflich. Sie brauchen dieses Bunt, dieses Aufbegehren.
And it's very important growing up to do this bunt.
Die Welt der Kinder folgt nicht der Feind-Freund-Schwarz-Weiß-Logik der Erwachsenen. Und mit einem Mal sehen die bunten Bilder in der Ausstellung gar nicht mehr nach harmloser Dekomalerei aus, sondern nach einer Vision von einer schöneren, bunteren, besseren Welt.
Gerd Brendel über diese neue Ausstellung in der Serpengalerie in Berlin-Mitte. Heute Abend ist die Eröffnung und dann ist die zu sehen bis zum 12.07.